Sie doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Bevor wir in die Folge starten, möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch darauf aufmerksam machen, dass diese Episode ein Teil einer Doppelfolge ist. Das heißt, wir haben in zwei Folgen über Bürgerräte gesprochen, um verschiedene Perspektiven zu diesem Thema zu beleuchten. Es lohnt sich also, beide Folgen zu hören, aber jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Wir wollen uns heute dem Thema Bürgerräte widmen. Und dazu habe ich mir heute eingeladen Herrn Frank Decker. Herr Decker war schon mal bei uns zu Gast. Damals ging es um die geheime Wahl von Ministerpräsidenten. Und heute wollen wir über das Thema Bürgerräte sprechen. Herr Decker ist Professor für politische Wissenschaften und Soziologie an der Uni Bonn. Er forscht zu Regierungssystemen, Parteien, Rechtspopulismus, Föderalismus und Demokratiereform. Und ich denke mal, Bürgerräte passen am ehesten in diesen Bereich Demokratiereform. Herr Decker, ich würde Sie vielleicht bitten, vielleicht am Anfang einmal für uns zu erklären, was kann man sich eigentlich unter diesem Prinzip Bürgerräte vorstellen? Was ist da der Hintergrund und was hat das vielleicht auch mit Demokratiereform zu tun?
Ich würde die Bürgerräte bezeichnen als eine Form, ein bestimmtes Instrument oder Verfahren der ergänzenden Bürgerbeteiligung. Ergänzend heißt, ergänzt werden die regulären Verfahren der repräsentativen Wahldemokratie. Das ist ja eigentlich der Kern der Demokratie, die laut dem Altmeister der Demokratietheorie Robert Dahl eigentlich aus zwei Elementen besteht, dem politischen Wettbewerb und der politischen Partizipation. Und beides wird zusammengeführt in der repräsentativen Wahldemokratie eben durch die Wahlen, die in bestimmten Abständen stattfinden. Dort bestellen wir Vertreter, die dann in unserem Namen und in unserem Interesse regieren. Nur diese Form der Wahldemokratie stoßen an gewisse Grenzen. Sie stoßen an Grenzen auch der Legitimation, der Akzeptanz. Wir haben jetzt bei der Bundestagswahl gesehen, die Wahlbeteiligung ist angestiegen. Das hat mit einer verstärkten Mobilisierung zu tun, auch mit einer Polarisierung, die führt dann zur Mobilisierung, aber auch wieder zur Gegenmobilisierung. Das ist vielleicht unter dem Strich ja auch durchaus positiv zu bewerten, aber generell haben wir eigentlich eher einen rückläufigen Trend bei den Wahlbeteiligungen. Die Zusammensetzung der Wählerschaft ist auch in sozialer Hinsicht ungleicher geworden und wir haben natürlich, und das zeigt ja auch die Legitimationsprobleme an, einen wachsenden Zuspruch für systemkritische, man könnte es aber auch noch deutlicher sagen, auch demokratiefeindliche, extremistische Parteien. Und die Frage ist, ob wir nicht deshalb auch darüber nachdenken müssen, wie wir die regulären Formen, Verfahren der Partizipation, eben der repräsentativen Wahldemokratie, um andere Verfahren ergänzen, damit wieder mehr Akzeptanz entsteht, auch für die politischen Entscheidungen. Denn das ist ja letztlich die Hauptursache auch der Unzufriedenheit. Also der Staat liefert nicht. Und die Menschen wenden sich dann von den repräsentativen Institutionen ab, beziehungsweise sie machen die repräsentativen Institutionen verantwortlich für die politische Misere. Also ist die Überlegung, ob man nicht Repräsentation dann insgesamt auch stärken muss. Da kann man vielleicht bei den repräsentativen Institutionen zunächst einmal selber ansetzen. Das sind die Parlamente, das sind vor allem die politischen Parteien. Aber man kann natürlich auch die Frage stellen, ob man jenseits der Parteien, jenseits der Parlamente nicht auch an andere Verfahren denken kann, um eben für mehr und bessere Repräsentation zu sorgen. Also in diesem Zusammenhang würde ich die Bürgerräte einordnen.
Mhm. Und jetzt haben Sie beschrieben, was quasi die Herausforderungen für die repräsentative Demokratie ist und wie Bürgerräte hier helfen könnten. Die zentrale Frage für diejenigen, die uns zuhören, dürfte aber sein, vielleicht eingangs erstmal zu klären, was sind eigentlich Bürgerräte und was machen Bürgerräte gegebenenfalls anders als unsere repräsentativ-demokratischen Institutionen?
Ja, Räte, wir kennen den Begriff der Räte ja aus vielen Kontexten. Wir verwenden ihn ja zum Beispiel auch für Parlamente, nicht in Deutschland, da heißt es Bundestag oder Landtag, aber in Österreich und in der Schweiz heißt das nationale Parlament Nationalrat. Wir kennen das aber in Deutschland auch auf der kommunalen Ebene, die Stadträte, die Gemeinderäte. Also Räte sind Vertretungskörperschaften, das sind gewählte Vertreter. Und da kommt aber jetzt schon ein Unterschied ins Spiel. Die Vertreter in den Bürgerräten, die werden eben nicht gewählt, sondern die werden nach einem anderen Verfahren bestellt, das unter Demokratiegesichtspunkten sehr interessant ist, weil es eigentlich eine in Vergessenheit geratene Variante eines Bestellungsverfahrens ist oder eine Alternative zu dem Bestellungsverfahren durch Wahl, das wir in dieser Form eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert kennen. Die Entwicklung des demokratischen Verfassungsstaats oder der demokratischen Komponente des Verfassungsstaates ist aufs Engste verknüpft mit den Wahlen und vor allem mit der Ausweitung des Wahlrechts auf alle Schichten der Bevölkerung. Aber in der Antike oder bis hin in die frühe Neuzeit, etwa in den römischen Stadtrepubliken, war es weithin üblich gewesen, die Amtsträger nicht durch Wahl zu bestellen, sondern durch das Los, durch die Zufallsauswahl. Und dieses Verfahren kehrt jetzt wieder, kehrt zurück mit den Bürgerräten. Das ist übrigens auch keine ganz neue Erfindung, sondern wir hatten schon in den 70er Jahren auch in der Bundesrepublik die sogenannten Planungszellen, die auf ähnlichen Überlegungen basierten, dass man eben über das Losverfahren auch eine andere Form der Repräsentation herbeiführen kann, nämlich eine Repräsentation, die in sozialer Hinsicht spiegelbildlicher ist als die Repräsentation, die wir im Wege der Bestellung der Amtsträger durch Wahl erhalten. Denn dort haben wir traditionell Schlagseiten, also wir sehen es auch wieder aktuell im Bundestag, da ist der Frauenanteil sogar noch geringer geworden. Das hängt mit der Stärke der AfD zusammen, wo der Frauenanteil sehr gering ist. Aber wir haben dort auch in anderer Hinsicht Verzerrungen. Abgeordnete mit Migrationshintergrund sind unterrepräsentiert. Und wenn Sie die berufliche Zusammensetzung betrachten, sehen Sie eine starke Überrepräsentation auch freier Berufe, Rechtsanwälte, Beamte, aber Arbeiter in diesem klassischen Sinne finden Sie im Deutschen Bundestag überhaupt nicht. Und das ist beim Losverfahren anders. Das Losverfahren sorgt nicht für totale Spiegelbildlichkeit. Bei den Bürgerräten ist es ja so, dass die Menschen, die dort ausgelost werden, auch nicht zur Mitwirkung verpflichtet werden können. Also insoweit haben sie dort auch ein Element der Verzerrung. Aber die Idee ist, darüber schon eine spiegelbildlichere Repräsentation der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu erhalten, als das im Wege des Wahlverfahrens notwendig ist. Der zweite Unterschied zu den Parlamenten besteht darin, dass die Bürgerräte beraten können, da kommt der Begriff ja ebenfalls dann zum Tragen, aber sie können nicht verbindlich entscheiden. Also sie treffen keine Beschlüsse oder Entscheidungen über Gesetze auf der staatlichen Ebene, sondern sie können nur Vorschläge machen. Sie können Empfehlungen abgeben. Insoweit sind sie ein ergänzendes Element. Das heißt, sie ersetzen nicht die repräsentativen Körperschaften. Die Entscheidung über die Gesetze verbleibt bei den repräsentativen Körperschaften. Und die Frage mit Blick auf die ergänzenden Formen der Bürgerbeteiligung ist natürlich dann die, inwieweit das Eingang findet, auch in die regulären Entscheidungsverfahren. Also das sind Räte, die sich aber in diesen zwei Punkten von den Räten unterscheiden, die wir gemeinhin als Parlamente bezeichnen.
Jetzt könnte man ja ganz ketzerisch sagen, wenn Bürgerräte den Anspruch spiegelbildlicher Repräsentation besser erfüllen, sind das nicht vielleicht dann sogar die besseren Repräsentationsorgane?
Ja, das ist eine naheliegende Interpretation, die auch von den Befürwortern dieser Bürgerräte gerne kolportiert wird. Das sind im Grunde die besseren Parlamente, weil sie repräsentativer sind. Nur da muss man vorsichtig sein, denn dieses Element der Repräsentation, das ich jetzt als Spiegelbildlichkeit bezeichnet habe, in der politikwissenschaftlichen Fachsprache verwenden wir dafür den Begriff deskriptive Repräsentation. Aber das ist mehr oder weniger bedeutungsgleich. Das ist nur ein Element der Repräsentation und vielleicht nicht das entscheidende Element. Sondern das Entscheidende, das habe ich an anderer Stelle schon angedeutet, ist, dass die Repräsentanten im besten Interesse der Bevölkerung entscheiden. Und dass sie das tun oder ob sie das tun, hängt jetzt nicht zentral damit zusammen, aus welcher Gruppe der Bevölkerung sie stammen, ob sie alt sind oder jung, welchen Beruf sie ausüben oder welches Geschlecht sie haben, sondern da geht es ja um Sachgesichtspunkte, die wir dann vielleicht in dem Begriff des Gemeinwohls zusammenfassen können. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, dem Merkmal der Bildung. Also wir haben natürlich in den repräsentativen Körperschaften, die gewählt werden, einen deutlich größeren Anteil formal besser, höher gebildeter Menschen mit Hochschulabschluss. Also wenn Sie sich mal den Deutschen Bundestag anschauen, da werden Sie auch viele finden, die Jura studiert haben. Nun ist das jetzt schlecht für eine Vertretungskörperschaft, deren Aufgabe es ja ist, auch Gesetze zu beschließen. Da braucht man ja auch gewisse handwerkliche Fähigkeiten. Und insoweit ist eine solche Verzerrung der repräsentativen Demokratie ja vielleicht sogar gerade wünschenswert. Also die inhaltliche, die substanzielle Repräsentation ist natürlich nicht völlig abzulösen von der Spiegelbildlichkeit, von der deskriptiven Repräsentation. Aber sie ist trotzdem etwas anderes. Ne? Und sie ist eigentlich das, worauf es am Ende ankommt. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch bei der deskriptiven Repräsentation darauf zu achten, dass wir dort nicht allzu große Schlagseiten bekommen. Und es wäre wahrscheinlich auch für frauenpolitische, familienpolitische, geschlechterpolitische Anliegen dann auch schon ein Unterschied, ob sie 50% Frauen im Parlament haben oder nur gut 20%, wie das ja aktuell der Fall ist. Trotzdem ist das nicht deckungsgleich. Das einzige Merkmal bei der Spiegelbildlichkeit, was wir versuchen in unseren Parlamenten auch einigermaßen abzubilden, ist der regionale Proporz. Das bilden wir ja ab über die Aufteilung des Wahlgebietes dann in bestimmte Wahlkreise, die dann alle gleichmäßig vertreten sein sollen. Auch die Bundesländer werden entsprechend ihrer Größe dann mit Abgeordneten im Bundestag repräsentiert. Bei allen anderen Merkmalen ist das nicht der Fall. Und das ist eben der große Unterschied zu den Bürgerräten. Aber auch hier kommt es ja am Ende auf die substanzielle, auf die inhaltliche Repräsentation an. Und da ist es schon die Frage, ob jetzt ein solcher Bürgerrat, nur weil er anders zusammengesetzt ist, auch substanziell inhaltlich zu besseren Entscheidungen kommt als ein traditionell bestelltes Parlament. Das ist zunächst einmal eine empirische Frage.
Genau, und Sie sprechen da gerade schon die Empirie an. Man weiß das nicht, bevor man es ausprobiert. Gibt es denn Beispiele oder Fälle, von denen Sie wissen, wo man tatsächlich solche Bürgerräte in der einen oder anderen Form schon erprobt hat?
Es gibt immer mehr Bürgerräte. Also Gott sei Dank verfügen wir da auch über Datenmaterial, weil von der Universität Wuppertal, die auch früher schon Daten gesammelt hat über die Bürgerbeteiligung in Form von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Das ist eben jenseits der Wahlen ja der einzige Bereich, wo die Bürger dann auch verbindliche Entscheidungen anstelle der gewählten Vertreter treffen können. Da haben wir entsprechende Daten, die dort ausgewertet werden. Und die werden jetzt seit geraumer Zeit auch für die Bürgerräte gesammelt. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, in den 2020er Jahren werden so im Schnitt 30 Bürgerräte durchgeführt, mittlerweile in der Bundesrepublik. Der größte Teil davon in den Kommunen, was gemessen an der Gesamtzahl der Kommunen immer noch ein relativ überschaubarer Wert ist. Aber die Zahl der Bürgerräte hat zugenommen und das ist auch eine europäische oder sogar weltweite Entwicklung, wenn wir die liberalen Demokratien betrachten. Also wir sind da mit unseren Repräsentationsschwächen dann auch nicht alleine. So, und jetzt wäre ja die Frage, wo finden die Bürgerräte statt oder beziehungsweise zu welchen Themen finden sie statt? Und da wäre es ja vielleicht zu vermuten, dass sie gerade in solchen Themenbereichen stattfinden und sinnvoll sind, wo die herkömmlichen repräsentativen Institutionen Schwächen aufweisen. Das heißt also, ihrer Funktion der substanziellen Repräsentation im besten Interesse des Volkes zu entscheiden und zu regieren, nicht genügen. Und ich glaube, dass man solche Repräsentationsschwächen auch demokratietheoretisch durchaus identifizieren kann. Also ein häufiges Thema bei den Bürgerräten, auch in der Bundesrepublik, auch auf der kommunalen Ebene, weil es dort letztlich umgesetzt werden muss, ist der Klimaschutz. Und warum weist die repräsentative Demokratie dort Schwächen aus? Aus einem ganz einfachen Grund. Klimaschutz ist ein Zukunftsthema. Das heißt, er berührt die Interessen der zukünftigen Generationen stärker als die Interessen der gegenwärtigen Generation. Das Problem ist nur in der Demokratie, die Zukunft sitzt noch nicht mit am Tisch. Sie darf nicht mitentscheiden. Sie ist möglicherweise noch gar nicht geboren. Das heißt, wir haben in der repräsentativen Demokratie eine systematische Privilegierung von Gegenwartsinteressen. Aber ist diese Privilegierung von Gegenwartsinteressen im Sinne des Gemeinwohls? Müssen wir nicht beim Gemeinwohl auch über die Gegenwart hinausdenken? Und da können dann ergänzende Verfahren möglicherweise, das ist ja dann auch die Frage der Empirie, schon einen Unterschied machen, indem sie diese Perspektiven dann in den Entscheidungsprozess stärker mit einbeziehen. Es gibt einen zweiten Bereich, zu dem relativ häufig Bürgerräte initiiert werden. Das sind Infrastrukturvorhaben. Und auch da haben wir in der regulären Demokratie, in den regulären Entscheidungsverfahren ein gewisses Problem, weil Infrastrukturvorhaben immer mit intensiven Betroffenheiten von Minderheiten einhergehen. Die fühlen sich dann eben durch die Bauvorhaben, die sich ja über Jahre erstrecken können, so beeinträchtigt, dass sie auch bereit sind, mit allen Möglichkeiten sich dagegen zu wenden. Also wir haben unterschiedlich intensive Präferenzen und unterschiedlich intensive Betroffenheiten. Und das ist eben im regulären Entscheidungsprozess sehr schwierig zu handeln, weil in der Demokratie am Ende jede Stimme gleich viel wiegt. Also wie gehen Sie mit unterschiedlich intensiven Präferenzen um? Und da wären möglicherweise auch solche ergänzenden Verfahren legitimationsfördernd. Und ich würde schließlich noch einen dritten Bereich nennen, der vielleicht für die kommunale Ebene jetzt gar nicht so wichtig ist, aber der für die Länderpolitik, auch für die Bundespolitik interessant sein könnte. Es gibt auch politische Themen, wo die Repräsentanten, die auch Vertreter der politischen Parteien sind, gewisse institutionelle Eigeninteressen haben und möglicherweise in diesen Eigeninteressen auch befangen sind, also über diese Eigeninteressen dann auch nicht hinausgehen würden. Nehmen Sie etwa ein Thema wie die Parteienfinanzierung, aber auch beim Wahlrecht, da haben die vorhandenen Parteien möglicherweise das Interesse, sich unliebsame Konkurrenz vom Leib zu halten. Das ist unmittelbar wichtig, zum Beispiel bei einer Frage, brauchen wir eine 5%-Klausel? Das ist ja auch eine Einschränkung des Wettbewerbs. Soll man also jetzt die vorhandenen Parteien darüber entscheiden lassen, ob wir eine 5%-Klausel brauchen oder nicht? Das Bundesverfassungsgericht hat irgendwann mal gesagt, in diesen Fragen müssen wir noch genauer hinschauen. Denn da neigen eben die Parteien dazu, sich über das Gemeinwohl hinwegzusetzen, wo es um die eigenen Sachen geht. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann in diesen Fragen für sich einen besonders hohen Kontrollanspruch zugebilligt, der so weit geht, dass es selber dann sogar in die Funktion eines Ersatzgebers hineinschlüpft. Aber das Bundesverfassungsgericht soll ja jetzt nicht der bessere Gesetzgeber sein. Und da haben wir vielleicht auch ein Legitimationsproblem. Das sind ja auch keine gewählten Vertreter. Also wären da nicht vielleicht auch ergänzende Verfahren der Bürgerbeteiligung am Platze? Ich hätte mir das sehr gewünscht, denn wir haben ja jetzt seit mehr als anderthalb Jahrzehnten eine Debatte um das Wahlrecht, wo das Bundesverfassungsgericht auch mehrfach eingreifen musste, auch meines Erachtens nicht immer glücklich eingegriffen hat, könnte man nicht dort auch durch die Einbeziehung dann tatsächlich neutraleren Sachverstandes dann zu besseren Ergebnissen kommen? Man könnte es vielleicht auch noch ausweiten auf weitere verfassungspolitische Fragen. Es wird ja immer das Beispiel Irlands genannt, wo eben auch im Wege eines solchen Bürgerrats dann Verfassungsfragen dann einem Konsens zugeführt werden konnten und dann eben auch entsprechende parlamentarische Mehrheiten gefunden haben oder Mehrheiten dann in einer Volksabstimmung. Also das wären so aus meiner Sicht drei Bereiche, wo man schon sagen könnte, hier haben wir es mit gewissen Repräsentationsschwächen zu tun, die wir versuchen müssen auszugleichen. Und da könnten diese gewählten durch Zufallsauswahl zusammengesetzten Bürgerräte eine Hilfe sein.
Sie haben gerade eben schon mehrere Themen angesprochen, die ja an der Stelle mögliche Beschäftigungsthemen wären. Nun ist mir aufgefallen, bei der Auflistung, wenn wir jetzt anfangen bei Klimapolitik und dann aufhören bei Wahlrechtsfragen, das sind ja hochgradig komplexe Themenfelder. Das sind Themenfelder, es gab lange Zeit das Zitat, dass die wenigsten Bundestagsabgeordneten das Bundestagswahlrecht verstehen. Nun haben wir es aber in dem Kontext häufig mit Politikerinnen und Politikern zu tun, die sich in bestimmten Politikfeldern spezialisiert haben, dort Lernprozesse durchlaufen haben, dort also gewissermaßen eine Professionalisierung erfahren haben und als Experten in diesen Fachbereichen gelten können. Wie sähe das denn aus oder wie würde man denn das sicherstellen oder abdecken können im Rahmen von Bürgerräten?
Das ist in der Tat richtig. Man muss sehen, der Parlamentarismus funktioniert ja auch arbeitsteilig. Niemand kann Experte in allen Politikbereichen sein. Am Ende müssen aber alle über die Gesetze abstimmen. Das heißt, die Fraktionen, aber auch das Parlament insgesamt funktioniert dann so, dass man sich auf die Expertise und den Sachverstand der Experten in den jeweiligen Politikbereichen verlässt. Er funktioniert auch so, dass man, wenn man zum Beispiel in einer Fraktion dann zu einer Position kommen möchte, wenn man selber eine andere Meinung vertritt, sich am Ende doch der Meinung der Mehrheit anschließt. Das ist ja das, was wir als Fraktionsdisziplin bezeichnen. Das macht überhaupt auch nur die Zurechenbarkeit politischer Verantwortung möglich. Das ist in den Bürgerräten etwas anders. Und wir haben es ja hier nicht mit gelernten Politikern zu tun. Also auch diejenigen, die sich für ein Landtags- oder Bundestagsmandat bewerben, haben ja das politische Handwerk schon gelernt. Man muss sich natürlich vor dem Missverständnis hüten, dass Politiker jetzt Experten sein müssen. Mhm. Sie müssen sich aber doch in bestimmten Bereichen auch in die Sachmaterie einarbeiten können. Auf der anderen Seite ist ein durch Zufallsauswahl bestimmter Bürgerrat ein Laiengremium. Wir haben interessanterweise solche Elemente der Mitwirkung von Laien auch in der Gerichtsbarkeit, die Schöffen, die ja auch dann durch Zufallsauswahl bestimmt werden können, also ein vergleichbares Element. Da weiß man aber traditionell, Schöffen überstimmen sehr selten den Richter. Also wenn sie zwei Schöffen haben, einen Richter, am Ende entscheidet dann der Richter oder die Richterin. Warum? Aufgrund des größeren Sachverstandes, der dann mit einer größeren Autorität einhergeht. Aber die Vertreter in einem Bürgerrat müssen dann mit der Materie vertraut gemacht werden. Und wie Sie sagen, das sind dann komplexe Materien, wenn man etwa an ein Thema wie das Wahlrecht denkt, aber auch die Parteienfinanzierung, ja, und beim Klimaschutz. Da mag man sich ja über das Ziel einig sein, aber wie erreichen wir diese Ziele? Gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen. Setzen wir auf das klassische Ordnungsrecht oder eher auf Preislösungen? Und da gibt es ja eine Empirie, welche Mittel sind möglicherweise die vorzugswürdigsten. Also man muss mit dieser Materie dann vertraut gemacht werden. Und das geschieht dann durch Experten, die dann im Wege von Vorträgen, von Input, die Beteiligten des Bürgerrats, die am Ende diese Empfehlungen abgeben sollen, dann auf einen gewissen Sachstand bringen, indem sie sie mit der Materie vertraut machen. Das Zufallsverfahren führt natürlich dazu, dass es da auch dann schon unterschiedliche Vorkenntnisse und Voraussetzungen geben kann. Also die einen muss man vielleicht gar nicht so stark mit den Dingen vertraut machen, weil sie da schon ganz gut unterrichtet sind, während andere stellen sich vor, die sind völlig unpolitisch, haben sich mit Themen noch überhaupt nicht beschäftigt, dann natürlich einen größeren Nachholbedarf haben.
Jetzt gibt es ja oder gab es ja in der letzten Wahlperiode einen Bürgerrat auf Bundesebene, den Bürgerrat Ernährung. Und Sie haben vorhin schon auf eine größere Krux hingewiesen, nämlich auf die Krux, was passiert eigentlich mit dem, was der Bürgerrat am Ende macht? Haben Sie Einblicke oder wissen Sie, was aus den Ergebnissen des Bürgerrats Ernährung gemacht wurde?
Das kann man noch nicht abschließend sagen. Wir haben jetzt durch die vorgezogenen Wahlen auch die Situation, dass das, was eigentlich noch in der Wahlperiode passieren sollte, auch was die Umsetzung dieser Empfehlungen angeht, jetzt dem Diskontinuitätsprinzip verfällt. Das ist bitter. Aber das wird jetzt dann im neuen Bundestag keine Rolle mehr spielen. Und insoweit ist das vielleicht jetzt kein glückliches Beispiel. Aber die Idee, und das wird ja auch durch Forschungen begleitet, also zum Beispiel das Wuppertaler Institut, die schauen sich dann schon an, wie sind dann diese Empfehlungen auch umgesetzt worden. Und da will ich auf ein Problem hinweisen. Wir hatten ja bereits gesehen, dass man jetzt nicht den Fehler machen darf, die Bürgerräte zu überhöhen, indem man sagt, sie verbürgen eine bessere Repräsentation, weil sie spiegelbildlicher zusammengesetzt sind. Es gibt noch eine zweite Gefahr der Überhöhung, die nämlich argumentiert, die Bürgerräte führen zu sachgerechteren, gemeinwohlorientierteren Entscheidungen, weil dort keine Parteien und Interessenvertreter zusammensitzen und am Ende die Empfehlungen abgeben. Aber Interessenvertretung ist in der pluralistischen Demokratie, die wir nun mal sind, nicht nur normal, sie ist auch legitim und sie ist auch in gewisser Weise notwendig, weil Interessenvertreter ja auch Sachverstand mit sich bringen. Und da sind wir wieder bei der Frage des Sachverstandes, der ja dort in vergleichbarer Form gerade nicht vorhanden ist. Vielleicht eine größere Neutralität in diesem Sinne, aber das darf man eben jetzt nicht von vornherein gegeneinander ausspielen. Jetzt ist es aber so, wenn die Letztentscheidung ohnehin bei Regierungen und Parlamenten liegt, sind die Interessenvertreter, auch die organisierten Interessen, ja nicht aus dem Spiel, sondern sie kommen dann ins Spiel und dann werden sie möglicherweise dafür sorgen, dass ihnen nicht genehme Empfehlungen eben nicht in die Tat umgesetzt werden. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, was im Einzelnen die Empfehlungen des Bürgerrats Ernährung gewesen sind. Aber es kann natürlich sein, dass dort bestimmte Empfehlungen etwa mit den Interessen der Lebensmittelindustrie kollidieren. Und das wird die Lebensindustrie nicht ohne weiteres hinnehmen, sondern sie wird versuchen, natürlich auch ihre Interessen geltend zu machen, dann im regulären parlamentarischen Verfahren. Und insoweit besteht natürlich dann schon die Gefahr, würde ich jetzt mal sagen, in Anführungszeichen, dass von den Empfehlungen dann am Ende überhaupt nichts übrig bleibt. Und eine Gefahr ist das insofern, als natürlich dann die Notwendigkeit, die Sinnhaftigkeit der Bürgerräte grundsätzlich in Frage gestellt ist. Also mit anderen Worten, die Bürgerräte müssen einen Unterschied machen. Ihre Idee ist ja, dass sie insgesamt die Legitimation der repräsentativen Demokratie verbessern, weil sie auch deren Output, deren politische Ergebnisse verbessern. Da geht es jetzt nicht nur um die Selbstwirksamkeitserfahrungen der Teilnehmer, die da ausgelost werden. Dass die das im Zweifel gar nicht schlecht finden, ist ziemlich plausibel. Aber diese Selbstwirksamkeitserfahrung soll sich ja auf die gesamte Bürgerschaft, auf die gesamte Bevölkerung übertragen. Und das wird sie im Zweifel nur, wenn eben auch diese Empfehlungen tatsächlich aufgegriffen, zum Teil wenigstens aufgegriffen und berücksichtigt werden, wenn also etwas herauskommt, was ohne diese ergänzende Bürgerbeteiligung nicht herausgekommen wäre. Passiert das nicht, könnte die Frustration am Ende sogar größer sein, weil die Bürger dann erst recht den Eindruck haben, hier wird Demokratie nur simuliert, hier werden wir in Wahrheit überhaupt nicht ernst genommen, das ist eine Alibi-Veranstaltung, wir werden hier missbraucht und dann wäre die Legitimation am Ende sogar noch geringer.
Ich glaube, das ist eigentlich an und für sich auch ein gutes Schlussstatement zu sagen, Bürgerräte müssen, wenn sie eingesetzt werden, auch einen Unterschied machen.
Ich denke ja und ich glaube, dass sie das auch können. Ich glaube aber, dass man von vornherein überlegen sollte, in welchen Bereichen das dann auch möglich ist. Und ich glaube, man kann diese Bereiche identifizieren und insoweit wäre das eigentlich eine mittlere Linie. Denn wenn man dort mit auch einer realistischen Erwartungshaltung rangeht, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Erwartungen dann eintreffen, höher und darauf sollte es am Ende ankommen.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Herr Decker, für das angenehme Gespräch.
Gerne.
Das war der erste Teil unserer Doppelfolge zum Thema Bürgerräte. Und weil es eine Doppelfolge ist, würde ich wärmstens empfehlen, auch noch in den zweiten Teil hineinzuhören. Dort geht es mehr um die zivilgesellschaftliche Perspektive zum Thema Bürgerräte. Wie immer hoffe ich, dass euch und Ihnen diese Folge gefallen hat, und wir freuen uns immer über Feedback und Hinweise, am besten per Mail unter zwischenruf@ipal.de oder über BlueSky, dort sind wir unter dem Handle ipal.social zu finden. Ich würde mich freuen, wenn Sie und Ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet.